In Vorlesung Nummer 8 gucken wir zunächst mal auf den Beweisverlauf des Satzes von Feuillet. Zur Erinnerung, der Satz von Feuillet, Satz 15.6, auf Seite 103, wie ist die Situation? Gegebene 2π-periodische Regelfunktion f, man berechnet die Fourier-Koeffizienten, bildet die Partialsummenfolge der Fourier-Reihe, und stellt dann fest, dass die Mittelwerte der Partialsummen punktweise konvergieren. Der Beweisverlauf beginnt auf der Seite 105. Der Beweis ist technisch sehr anspruchsvoll und deswegen möchte ich mich darauf beschränken, ein paar Ideen zu skizzieren. Wer alles genau nachlesen will, der ist auf die Literatur angewiesen, zum Beispiel das Buch von Barner und Flohr, Analysis 1, Seite 458 folgende, da stehen mehr oder weniger fast alle Beweisdetails ausgeführt. Gut, wie kann man den Beweis strukturieren? Man fängt an, im ersten Schritt auf Seite 105 ein paar Formeln zusammenzustellen und die Formeln haben mit dem Beweis an sich nichts zu tun, sondern das sind trigonometrische Umformungen, Umformungen für trigonometrische Funktionen. Auf Seite 105, in der zweiten Hälfte, da steht sowas wie angenommen, y ist nicht 2π aus 2πz, dann kann man die Summe von minus m bis m über k e hoch i ky schreiben in Termen von der Kosinusfunktion, genauer Kosinus my minus Kosinus an der Stelle m plus 1 y dividiert durch 1 minus Kosinus y. Natürlich, wie vorausgesetzt, y kein Vielfaches von 2π. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann durch eine weitere Umformung, eine Rechnung, die m-te Partialsumme, ganz unten auf der Seite 105 mit Index m, smx, die lässt sich schreiben dann als 1 durch 2pi, Integral von minus pi bis pi, eben Cosinus my minus Cosinus m plus 1 y, dividiert durch 1 minus Cosinus y, und jetzt wird integriert fx plus y bezüglich y. Also da ist einiges zu tun. Ein paar Andeutungen stehen ganz in der letzten Zeile, in Klammern von Seite 105. Da steht zunächst mal die Definition von smx, nämlich die Summe von minus m bis m, 1 durch 2pi, dann wird von 0 bis 2pi integriert, das Übliche. Die Definition der CK eingesetzt natürlich. Und dann wird angefangen umzuformen mithilfe der Beziehung, die man vorher festgestellt hat für die Summe e hoch i ky. Das Integral wird transformiert auf die Länge von minus pi bis pi. Eine Variablensubstitution wird ausgeführt, um die Integrationsvariable y bei dem f zu ersetzen durch x plus y und so weiter. Also das sind in Anführungszeichen elementare Umformungen, die jetzt nichts mit dem eigentlichen Beweis zu tun haben. Vorabüberlegung. Der zweite Schritt auf Seite 106. Wenn man diese Umformung gemacht hat, die Umformung der Partialsummen, dann ergibt sich die Identität Nummer 1, nämlich die Mittelwerte Sigma n, die sind ja zu betrachten, zur Erinnerung Sigma nx. In der Gleichung 1 steht nochmal die Definition 1 durch n und jetzt die Partialsummen, angefangen mit der Nummer 0 bis hin zur Nummer n minus 1, ausgewertet an der Stelle x. Wenn man die Umformungen, die man vorher gemacht hat, einsetzt, dann ergibt sich, das ist 1 durch 2πn, Integral von minus pi bis pi, 1 minus Cosinus ny dividiert durch 1 minus Cosinus y mal fx, fx plus y integriert nach y. Dann kommt die rot markierte Zeile auf der Seite 106. Was benutzt man da? Da benutzt man Formeln vom Typ 1 minus Cosinus y ist ein halb Sinus y halbe oder zweimal Sinus y halbe. Entsprechend 1 minus Cosinus ny. Das ist Vorfaktor Sinus an der Stelle ny halbe zum Quadrat. Also das sind trigonometrische Identitäten, die für die Terme 1 minus Cosinus ny und 1 minus Cosinus y benutzt werden, um die entsprechenden Quadrate der Sinusausdrücke zu bekommen. Also da wird auch nicht argumentiert, sondern in der rot aufgeschriebenen Zeile werden nur trigonometrische Identitäten ausgenutzt. Dann führen wir eine Abkürzung ein, nämlich die Definition, die beiden letzten Zeilen von Seite 106. Man definiert den sogenannten Fayeschen Kern. Das ist der Vorfaktor 1 durch 2πn, der in der rot aufgeschriebenen Zeile auch auftaucht. Und dann die entsprechenden Quadrate der Sinusterme. Kn als Funktion von y. Das Objekt nennt man Fayesche Kern. Gucken, dass man ja, einen wohldefinierten Ausdruck enthält. Grenzwertdiskussion, was passiert, wenn der Sinus verschwindet. Aber dann ist man oben auch auf der sicheren Seite. Gut, Seite 107, offensichtlich der Fayesche Kern. Quadrat steht da bei den Sinusfunktionen. Die erste Zeile ist damit erledigt. Fayesche Kern ist größer gleich 0. Und es gilt die Gleichung Nummer 2. Wenn man den Fayeschen Kern integriert von minus Pi bis Pi, kny, dy, dann bekommt man als Wert 1. Noch eine Zwischenbemerkung. Man kann fragen, warum man jetzt das Integrationsintervall 0 bis 2 Pi ersetzt durch das Intervall von minus Pi bis Pi. Das hat damit zu tun, dass man in der Gleichung 1, um diese in vernünftiger Form aufzuschreiben, sinnvollerweise eine Transformation vornimmt und dann sozusagen den Fayeschen Kern auszuwerten hat auf dem Bereich minus Pi bis Pi. Ansonsten hat man im Fayeschen Kern nicht die Stelle Y aufzuschreiben, sondern eine verschobene Stelle. Und die Verschiebung, die tut man in das F und hat dann sozusagen ein anderes Integrationsintervall, was aber im Argument nichts Wesentliches ändert. Das hat nur sozusagen optische Gründe, dass man es einfacher hinschreiben kann. So, warum ist die Nummer 2 auf der Seite 107 richtig? Was macht man da? Man geht zurück zur Formel mit der Nummer 1 und wendet diese Formel an, jetzt für die spezielle Funktion f identisch 1. Ist ja nicht verboten. Benutzt, dass die Partialsummen Sm dann gleich 1 sind, also auch der Mittelwert identisch 1. Und damit ergibt sich als Spezialfall der Gleichung 1 mit Weil f identisch 1 die Formel mit der Nummer 2. Wenn man das einsetzt, die Nummer 2, dann lässt sich schreiben, ja, einsetzt oder ausnutzt. F von x ist Integral von minus Pi bis Pi, kny, Achtung, f von x dy. Was passiert da? Nichts. Was man macht, ist, man multipliziert die Nummer 2 sozusagen mit f von x und schreibt den Faktor f von x auf der rechten Seite einfach unter das Integral, da ja nach y integriert wird. Dann macht man in der Nummer 1 die Variablentransformation y geht über in minus y und bekommt aus der Nummer 1 die Nummer 4. Sigma nx lässt sich auch schreiben als Integral von minus Pi bis plus Pi, kny, fx minus y. Da muss man dran denken, Variablensubstitution y geht über in minus y ergibt einmal minus 1. Man vertauscht natürlich auch die Integrationsgrenzen, dreht das wieder um, also insgesamt ändert sich das Vorzeichen nicht. Und was man auch benutzt, das steht auf der Seite 107 ganz unten, dass Kn offensichtlich eine gerade Funktion ist. So, dritter Schritt, Seite 108. Wir haben jetzt zwei Formeln, nämlich die Nummer 1 und die Nummer 4 für unsere Mittelwerte für Sigma Nx. Und man addiert die beiden Formeln, bekommt dann die Nummer 5. Die Nummer 5 sagt, wenn ich unbedingt will, kann ich Sigma Nx auch schreiben als Integral von minus Pi bis Pi, Kny, und jetzt in Rot aufgeschrieben, Fx plus Y plus Fx minus Y halbe dy. Die Darstellung gilt für alle x, für alle Indizes n. Wie gesagt, durch Addition der Formeln Nummer 1 und 4 und anschließend die Division durch 2 ergibt sich die Nummer 5 in der zweiten Zeile von Seite 108. So, der nächste Schritt, man kombiniere die Nummer 5 mit der Nummer 3. Wir wollen ja wissen, wie sich Sigma nx von fx unterscheidet. In der Mitte von Seite 108 steht die Differenz fx minus Sigma nx, davon der Betrag. Und da setzen wir ein, Sigma n, die Formel Nummer 5, fx, die Formel Nummer 3, sortieren und das Ergebnis in der Seite, auf der Seite 108 Mitte, der Betrag des Integrals von minus Pi bis Pi, kny, geschweifte Klammer auf, Funktionswert von f an den Stellen x plus y, x minus y, dividiert durch 2 und davon zu subtrahieren der Wert von f an der Stelle x. So, und damit sind wir fast am Ende des Beweises angekommen oder unserer Beweiskizze. Nochmal, wir wollen zeigen, dass fx minus Sigma nx klein wird. Und wir schauen uns dazu ein Intervall an, von minus Delta bis Delta, das Intervall um 0, und stellen fest, wenn wir y daraus wählen, dann ist die geschweifte Klammer aus dem Integral, der Betrag davon, klein. Mit anderen Worten, für y nahe 0, also wenn wir die Integration in der Nähe von 0 ausführen, dann kann man die geschweifte Klammer klein machen. Auf dem Rest des Integrationsbereiches ist aber kn nicht groß, genauer genommen klein, jedenfalls wenn n groß genug wird. Da kn, schauen Sie in die Definition, wir sind in der vorletzten Zeile von Seite 108, kny, da ist der Vorfaktor 1 durch 2 πn mal Quadrat der Sinusfunktion. Das heißt also, wenn man y außerhalb des Intervalls minus Delta Delta rangiert, dann mache ich einfach n groß genug und habe damit den Faktor kn beliebig klein. Also die Idee, zurückgehend auf Seite 108 Mitte, rechte Seite der Gleichung, man spaltet das Integral auf in ein Integral von minus Delta bis Delta. Da ist die geschweifte Klammer klein, das Integral von kn ist ja 1, spielt also keine Rolle. Und auf dem Rest, also wenn man außerhalb des Intervalls von minus Delta bis Delta integriert, da benutzt man, wenn n groß genug ist, dann ist kn der Vorfaktor vor der geschweiften Klammer klein. Wenn man sich das genau überlegt, alles entsprechend mit Epsilon Delta und N Epsilon formuliert, dann stellt man fest, dass der Ausdruck Sigma Nx gegen f von x konvergiert. Und das ist im Wesentlichen die Beweisidee des Satzes von Fourier gewesen. Nochmal Literaturhinweis, wer sich die Details anschauen will, der soll in das Buch von Barner-Flohr reinschauen und sich den Beweis vergegenwärtigen. Da steht auch nicht alles genau drin, die trigonometrischen Identitäten. Die werden natürlich da auch nur zur Kenntnis gegeben. Auf Seite 109 noch ein paar Anmerkungen dazu, ein paar Anmerkungen zum Beweis. Wenn die Funktion besser ist, die Funktion f, mit der man startet. Wir haben ja nur angenommen, dass es eine Regelfunktion ist. Wenn das f stetig ist, und zwar pi-periodisch, selbstverständlich, nur solche Funktionen gucken wir uns an. Wenn man dann die Beweiskizze sich nochmal anschaut, insbesondere den letzten Beweisteil, wo es darum geht, die geschweifte Klammer klein zu machen, dann stellt man fest, dass man die gleichmäßig klein machen kann, mit der Konsequenz, die Folge Sigma n, die Folge der Mittelwerte, konvergiert gleichmäßig gegen die Funktion f. Gut, was man aus der Definition abliest, einfach mal hinschaut. Die Sigma n's, Mittelwerte der Partialsummen, Sn, aber die Sigma n sehen so aus, wie auf Seite 109 aufgeschrieben in der Mitte. Das sind Funktionen von dem Typ x geht über in Summe von k gleich groß minus n bis k gleich groß n, dk, Koeffizienten, mal e hoch ikx mit passendem Index groß n und Koeffizienten dk aus den komplexen Zahlen. Also das heißt, man rechnet einfach mal nach, die Definition von Sigma n benutzend, dass Sigma n so aussieht, wie auf Seite 109 in der Mitte aufgeschrieben. Und Funktionen dieser Gestalt, die nennt man aus naheliegenden Gründen trigonometrische Polynome. Was wir also bewiesen haben, ja, eigentlich eher nur skizziert, das ist ein Analogon zum Weierstrasschen Approximationssatz, aber jetzt für periodische Funktionen. Das heißt, wir haben gezeigt, Seite 110, dass folgendes Korollar richtig ist. Das Korollar sagt aus, angenommen, unsere Funktion f von R nach C, die ist stetig und zwar pi-periodisch. Stetigkeit brauchen wir für die gleichmäßige Konvergenz. Das nochmal als Anmerkung. Dann gibt es eine Folge, Pn genannt, trigonometrischer Polynome, also sowas von dem Kaliber wie auf Seite 109 Mitte aufgeschrieben, mit der Eigenschaft Pn konvergiert gleichmäßig gegen f auf R. Das heißt, Analogon zum Weierstrasschen Approximationssatz, das Wort Polynom im Approximationssatz von Weierstrass ist jetzt ersetzt, natürlich durch das Wort trigonometrisches Polynom. So, dann können wir langsam zur Frage zurückkehren. Wann ist f gleich seiner Fourier-Reihe? Also nochmal zur Erinnerung, wir sind ja gestartet von der Funktion f, 2π-periodisch, Regelfunktion, haben die Fourier-Reihe definiert und wollten uns mit der Frage beschäftigen, ob die Fourier-Reihe konvergiert und wenn ja, ob sie die Funktion f darstellt. Zunächst eine Teilantwort auf der Seite 110, unten der Satz Nummer 7 in diesem Paragraphen, der Identitätssatz im Kontext von 2π-periodischen Funktionen. Wir nehmen an, wir haben zwei Funktionen f und g von R nach C. Beide sind stetig und 2π-periodisch. Stetigkeit, ganz wesentliche Voraussetzung. Dann berechnet man die Fourier-Koeffizienten von f und g. Angenommen, die Fourier-Koeffizienten von f und g sind gleich, dann ist die Feststellung, die Funktionen müssen überhaupt gleich sein. Der Beweis auf Seite 111, vermutlich mal als Übungsaufgabe irgendwie noch zu formulieren. Hier eine kleine Skizze. Der Beweis dieser Aussage, man schaut sich an die Differenzfunktion. Die Differenzfunktion h als f minus g. Natürlich stetig und zwar pi-periodisch. Wenn die Fourier-Koeffizienten von f und g gleich sind, dann sind die Fourier-Koeffizienten von h allesamt 0. Dann wählt man eine Folge Pn, wie im Korollar, Folge von trigonometrischen Polynomen, die gleichmäßig gegen h konvergieren. Was folgt? Es folgt das Integral von 0 bis 2 Pi ax pnx quer. Das ist 0. Warum? Ja, die Fourier-Koeffizienten von h sind allesamt 0 und dann rechnen Sie einfach nach mit der Definition von trigonometrischen Polynomen, so wie wir das gemacht haben, dass dieses Integral auf Seite 111 Mitte verschwinden muss für die Folge der trigonometrischen Polynome, die das h gleichmäßig approximieren. Nehmen wir das zur Kenntnis. Was kriegen wir als Folgerung? Wir schauen uns an, in der unteren Hälfte von Seite 111 das Integral 0,2 Pi von h Betrag Quadrat. Das Integral von h Quadrat können wir schreiben, offensichtlich als Integral von hx mal h quer x. Da wir aber wissen, die Folge Pn der trigonometrischen Polynome konvergiert gleichmäßig gegen h, gilt, das Integral von h mal h quer ist gleich dem Limes der Integrale von h mal Pn quer. Da haben wir oben gesehen, der Limes davon ist 0. Was heißt das? Das Integral von h Betrag Quadrat verschwindet. Ja, und das geht nur, da h eine stetige Funktion ist, wenn h identisch 0 ist. Und wegen der Periodizität muss dann h auf ganz R verschwinden. Damit ist der letzte Satz auf Seite 111 begründet und unser Beweis fertig. So, damit können wir den Darstellungssatz auf Seite 112, den Darstellungssatz 15.8 in Angriff nehmen. Wie lautet der? Wir starten, das sollten wir jetzt tun, von einer stetigen 2π-periodischen Funktion f, die auf R definiert ist, Werte hat in C. Dann berechnen wir die Fourier-Reihe, wie wir das gemacht haben, also die Fourier-Koeffizienten, und bilden die Fourier-Reihe und verlangen gleichmäßige Konvergenz dieser Reihe. Und dann ist die Feststellung, dann konvergiert sie gegen f. Das heißt, wir haben wirklich die Darstellung, die wir haben möchten. F von x ist Summe von minus unendlich bis plus unendlich ck i hoch ikx mit den Fourier-Koeffizienten in der üblichen Weise definiert, also ck 1 durch 2 Pi, Integral von 0 bis 2 Pi f von x e hoch minus ikx dx. Nochmal, die entscheidende Voraussetzung neben der Stetigkeit von f ist die Forderung, dass die Fourier-Reihe gleichmäßig konvergiert. Es wird nicht gesagt, wohin sie konvergiert. Das gehört mit zur Folgerung. Die Voraussetzung schlicht und einfach, die Fourier-Reihe sei gleichmäßig konvergent. Und eine hinreichende Bedingung ist auf der Seite 112 als Bedingung Stern formuliert. Man verlangt die Summierbarkeit der Beträge der Fourier-Koeffizienten. Dann ist man auf der sicheren Seite. Also nochmal, wie ist das Vorgehen? Vorgegeben, f stetig, 2π periodisch, Punkt 1, Berechnung der ck, Punkt 2, gucken, was machen die Fourier-Koeffizienten. Falls die Fourier-Koeffizienten die Bedingung Stern von Seite 112 unten erfüllen, dann weiß man natürlich, dass die Fourier-Reihe gleichmäßig konvergiert und Aussage des Darstellungssatzes, sie konvergiert gegen die Funktion f, und zwar sogar gleichmäßig. Wie ist der Beweis von Satz 15.8 dieses Darstellungssatzes? Wir setzen voraus, Seite 113 oben, nochmal angemerkt, die gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Reihe, definieren die Grenzfunktion, die nennen wir jetzt g von x, der Fourier-Reihe und diese Grenzfunktion, die ist stetig wegen der gleichmäßigen Konvergenz. Die Fourier-Polynome, die man da bildet, sind natürlich stetig. Gleichmäßige Konvergenz garantiert dann Stetigkeit der Fourier-Reihe und somit Stetigkeit eben der Grenzfunktion, die wir g nennen. Wie sieht der Karte Fourier-Koeffizient von g aus? Offensichtlich mit der Definition nachrechnen. Der Karte-Fourier-Koeffizient von g ist gleich dem Karten-Fourier-Koeffizient von unsere Funktion f, nämlich ck. So, dann Identitätssatz zitieren. Wir kriegen direkt raus, dass g gleich f sein muss. Also nochmal, der entscheidende Punkt des Beweises steht auf der Seite 113 oben. Wir wissen wegen der gleichmäßigen Konvergenz, dass die Fourier-Reihe eine stetige Funktion g definiert und können wegen der Stetigkeit von g und natürlich wegen der vorausgesetzten Stetigkeit von f den Identitätssatz mit der Nummer 7 benutzen. Man kann auf keine Voraussetzung verzichten. Das heißt, die Stetigkeit von f kann nicht entfallen und die gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Reihe ist auch eine Bedingung, ohne die man nicht auskommt. So, Anwendung. Erinnern Sie sich daran, wir haben die Sägezahnfunktion in der vorigen Vorlesung angeguckt. Die Sägezahnfunktion versucht zu entwickeln, das heißt die Fourier-Reihe für die Sägezahnfunktion hingeschrieben. Die Fourier-Reihe ausgerechnet und dann blieb sozusagen die Frage offen, ob die Fourier-Reihe wirklich die Sägezahnfunktion darstellt. Und die Frage können wir jetzt beantworten, nämlich wir benutzen einfach den Satz 15,8 im Falle unserer Sägezahnfunktion. Das können Sie sich nochmal im Detail überlegen und kriegen jetzt raus, das, was auf der Seite 113 in der zweiten Hälfte steht. Die Gleichung, in linke Seite, in der geschweiften Klammer, die Sägezahnfunktion nochmal in Formeln aufgeschrieben, plus 2π periodische Fortsetzung. Das ist wirklich an jeder Stelle gleich dem Objekt, das wir in der vorigen Rechnung als Fourier-Reihe identifiziert haben. Nämlich diese Summe umgeformt von 1 bis unendlich, von n abhängiger Vorfaktor mal Cosinus nx. Zur Erinnerung, rechts vom Gleichheitszeichen steht das, was man bekommt, wenn man die formale Fourier-Reihe der Sägezahnfunktion umformt. Und mit Satz 15,8 können wir jetzt sicher sein, dass wirklich die Identität gilt. Mit anderen Worten, die Fourier-Reihe der Sägezahnfunktion reproduziert die Sägezahnfunktion und damit beantwortet sich die Frage, die wir gestellt haben. Also man darf nicht voreilig argumentieren. Und das war ja genau das Problem, das wir bei der Diskussion der Sägezahnfunktion hatten. Die Fourier-Koeffizienten der Sägezahnfunktion lassen sich leicht berechnen. Die Fourier-Reihe lässt sich diskutieren, eine schön konvergente Reihe, aber es bleibt eben offen, bis jetzt, ob diese konvergente Reihe wirklich die Sägezahnfunktion darstellt. Und das können wir jetzt positiv beantworten mit dem Satz 15,8, da die Fourier-Reihe der Sägezahnfunktion offensichtlich gleichmäßig konvergiert, wegen dem Vorfaktor 1 durch n². Wenn wir das zur Kenntnis nehmen, können wir unsere Formel auswerten durch die spezielle Wahl x gleich 0. Wir setzen einfach mal x gleich 0 in unsere Formel ein. Und wenn wir das tun, ein bisschen rechnen, dann kriegen wir das rot eingerahmte auf der Seite 114 raus, nämlich Pi Quadrat Achtel. Das ist die Summe von 1 bis unendlich der Zahlen 1 durch 2n minus 1. Also das als Nebenprodukt. Wer unbedingt wissen will, wie die Summe rechts aussieht und das vorher nicht entscheiden konnte, der weiß jetzt, dass man Pi Quadrat Achtel als Wert für diese Summe bekommt. Dann, weil es eben wichtig ist, steht auf Seite 114 in der zweiten Hälfte nochmal die entscheidende Voraussetzung in Satz 15,8. Die entscheidende Voraussetzung, die gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Reihe. Und die kann man eben nicht allein aus der Stetigkeit von f ableiten. Und die Drohung auf Seite 114 unten, wenn f nur stetig ist, kann es sogar Punkte geben, wo die formale Fourier-Reihe gar nicht konvergiert. Das heißt, wir brauchen später Kriterien, die uns sozusagen auf die sichere Seite bringen. Und die Bemerkung auf Seite 114 ist, Stetigkeit allein ist sicherlich nicht ausreichend. Wenn F noch nicht mal stetig ist, jetzt sind wir auf der Seite 115 oben, dann kann man sozusagen alle Hoffnungen begraben, was die Konvergenz der Partialsummen Sn betrifft, Partialsummen der Fourier-Reihe. Und damit auch letztendlich die Frage aufgeben, ob und wann die Darstellung Fx gleich Wert der Fourier-Reihe an der Stelle x richtig ist. Dann kann man sich entweder nur auf den Satz von Fourier berufen, man muss die Partialsummen mitteln, oder aber, und damit sind wir bei der Überschrift auf Seite 115 Mitte, das Ganze nochmal eine Stufe abstrakter sich anschauen. Abstrakter heißt, man schwächt die Begriffe ab, bewegt sich in sozusagen viel allgemeineren Situationen und kommt in eine Richtung, die etwas mit ja, der linearen Algebra zu tun hat, und zwar das Stichwort Skalarproduktträume. Wer das in der linearen Algebra nicht hört oder noch nicht gehört hat, der soll sich nicht verwirren lassen. Wir erklären das von Hand zu Fuß. Nur wer sich mit den Konzepten der linearen Algebra, mit Skalarprodukträumen auskennt, der ist jetzt hier sozusagen auf dem Weg, ein sehr konkretes Beispiel für einen solchen Skalarproduktraum kennenzulernen. Nämlich die abgeschwächte Konvergenz, die sozusagen immer richtig ist, Konvergenz im Sinne der Hilbertnorm, die wird wie folgt definiert. Definition 15.4. Wir nehmen Funktionen f und g wie im Satz von Fourier. Wir setzen also wenig voraus, außer dass man die Integrale hinschreiben kann. Mit anderen Worten, wir haben zwei pi-periodische Regelfunktionen von R nach C. Das Skalarprodukt, wer das Wort noch nicht gehört hat und das interpretieren kann im Sinne von Skalarprodukträumen der linearen Algebra, den nehmen wir einfach die Definition auf Seite 115 unten zur Kenntnis. Skalarprodukt von f und g, Spitze Klammer f, g, wird definiert als Integral von 0 bis 2 Pi. Wen integriert man? Man integriert fx mal gx quer. Und das geht, weil man f und g als Regelfunktion voraussetzt. Das heißt, Spitze Klammer von f mit g ist eine sinnvolle Größe. Und auf Seite 116 werden jetzt die ganzen Eigenschaften dieser Bildung aufgelistet. Ich lese das vielleicht nicht alles vor. Das sind acht Eigenschaften. Wenn f und g reelle Funktionen sind, dann ist das Skalarprodukt f mit g auch eine reelle Zahl. Und wie man offensichtlich sieht, gilt, man darf f und g in der Spitzenklammer vertauschen, weil der Querstrich über dem g ja keine Rolle spielt, wenn f und g reell sind. Nummer 3 und 4, das sind Eigenschaften, die man ja in der linearen Algebra vielleicht schon in Erinnerung hat. Die Bildung der Spitze Klammer ist additiv in jedem Argument. In 5 und 6 steht, was passiert, wenn man die Funktionen f bzw. g mit einem Skalar multipliziert. Da muss man aufpassen, ob man f oder g mit einem Faktor multipliziert. Je nachdem hat man einen Quer drüber zu machen. Nummer 7, Skalarprodukt von f mit sich selbst ist größer gleich 0. Und die Nummer 8, was ist die Nummer 8? Hier wird ausnahmsweise stetig vorausgesetzt und es wird verlangt, Skalarprodukt von f mit sich selbst verschwindet. Was bedeutet das? Das bedeutet, man hat eine stetige Funktion, wo das Integral des Betrages zum Quadrat verschwindet. Ja, und das impliziert natürlich, dass f die Nullfunktion ist. Aufforderung auf Seite 116 unten. Da steht Nachrechnen. Das sollten Sie tun. Man nehme die Definition der Spitzenklammer und gucke sich die einzelnen Aussagen, die Nummer 1 bis 8 im Detail an. Damit sind wir auf der Seite 117. Eine nicht so ganz offensichtliche Folgerung aus der Definition ist die Ungleichung von Cauchy und Schwarz. Eingerahmt in Rot, was sagt die aus? Links steht Skalarprodukt von f mit g, spitze Klammer. Das ist eine komplexe Zahl. Jetzt nehmen wir den Betrag davon und quartieren diesen Betrag. Und die Aussage der Cauchy-Schwarzen Ungleichung ist, das ist kleiner oder gleich dem Betrag von kleiner oder gleich f-Skalarprodukt mit sich selbst multipliziert mit Skalarprodukt von g mit sich selbst. Gut, die Ungleichung nehmen wir zunächst mal zur Kenntnis, interpretieren tun wir sie später. Schauen wir uns den Beweis an. Der Beweis geht mit Methoden der Analysis 1. Da wird eine Hilfsfunktion phi eingeführt, die hängt vom reellen Parameter ab. Und die Hilfsfunktion phi ist definiert als Skalarprodukt von f plus t mal Funktion g mit sich selbst. Ja, dann rechnet man aus mit den Eigenschaften der spitzen Klammer, wie diese Funktion phi beschaffen ist. Zunächst sieht man mit der Ungleichung aus der Nummer 7 der Liste von der vorigen Seite, dass phi von t größer gleich 0 ist. Dann mit den Eigenschaften 3 bis 6 rechnet man aus, phi von t sieht so aus, das ist f-Skalarprodukt mit sich selbst plus 2 mal t-Skalarprodukt von f mit g. Und t Quadrat, G-Skalarprodukt mit sich selbst. Dabei ist vorausgesetzt, dass wir f und g mal als reellwertig annehmen. Sonst muss man das ein bisschen modifizieren. Also sei es drum, nehmen wir an, f und g sind reellwertig. Dann gilt diese Darstellung, diese Gleichung für phi t, so wie wir das aufgeschrieben haben. Jetzt sind wir in der Mitte von Seite 117, Fall 1, g, Skalarprodukt mit sich selbst, ist 0. Ja, weil phi größer gleich 0 ist, muss dann offensichtlich f mal g, also f Skalarprodukt mit g, auch verschwinden. Warum? Ja, die Behauptung ist dann trivial und warum das gilt, ich denke, das sollten Sie sich selbst mal überlegen. Also Fall 1, G-Skalarprodukt mit sich selbst verschwindet, dann muss auch das Skalarprodukt von f mit g verschwinden. Falls nicht, gucken Sie sich die Gleichung für phi t nochmal an und nehmen an, dass f-Skalarprodukt mit g nicht 0 ist und führen das zum Widerspruch. Gut, wenn f-Skalarprodukt g verschwindet, dann hat man nichts mehr zu zeigen. Die Behauptung ist dann offensichtlich trivial. Fall 2, dieses Skalarprodukt von g mit sich selbst, ist positiv. Schauen Sie in die Gleichung für phi, obere Hälfte von Seite 117. Phi ist dann eine Funktion, die eine quadratische Parabel bezeichnet oder modelliert, die nach oben geöffnet ist. Und diese Funktion phi hat natürlich ein absolutes Minimum an einer Stelle t-Schlange. Und wie kriegt man t-Schlange raus? Ja, die Ableitung, offensichtlich Analysis 1, an der Stelle t-Schlange verschwindet. Das ist die Gleichung auf der Seite 118 oben. Da geht es darum, den Wert von t-Schlange zu bestimmen. Also 0 ist Ableitung von phi an der Stelle t-Schlange. Man rechnet aus, die Ableitung von phi ist 2 mal f Skalarprodukt g plus 2t Schlange Skalarprodukt von g mit sich selbst. Und daraus folgt, t Schlange ist minus f Skalarprodukt mit g dividiert durch Skalarprodukt von g mit sich selbst. Wir nehmen ja an, dass g Skalarprodukt mit sich selbst nicht 0 ist. So, damit kennen wir den Wert von t Schlange. Und was wir jetzt noch machen, wir benutzen die Information 0 kleiner gleich phi t Schlange und setzen den Wert von t Schlange ein und rechnen aus. Und wenn Sie das ausrechnen, umformen, dann sind Sie bei der Ungleichung auf Seite 118 Mitte. Die Ungleichung stellt fest, das Quadrat des Skalarprodukts von f mit g dividiert durch das Skalarprodukt von g mit sich selbst, das ist kleiner oder gleich dem Skalarprodukt von f mit sich selbst. Umgeschrieben, aufgelöst, ergibt das genau die Ungleichung von Cauchy-Schwarz. Für komplexwertige f und g muss man ein bisschen mehr umformen. Da ist die entsprechende Gleichung für Phi t von der vorigen Seite etwas anders strukturiert und das überlasse ich mal Ihrem Geschick, das entsprechend umzuformen und auszurechnen. So, Sie haben gemerkt, bei der Durchsicht des Beweises von der Ungleichung von Cauchy-Schwarz, da ist es etwas umständlich, immer hinzuschreiben, f-Skalarprodukt mit sich selbst. Da führen wir beim nächsten Mal eine Abkürzung ein und definieren entsprechende Größen und interpretieren auch die Begriffe, die wir jetzt sozusagen angedacht haben, Skalarprodukt, interpretieren das ein bisschen genauer.